Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Wir reisen heute 100 Jahre zurück, denn damals wurde in Deutschland ein 1000 Jahre zurückliegendes Ereignis gefeiert, die Vereinigung Lotharingiens mit Deutschland. So zumindest wurde es begründet. Und diese Feiern müssen auch noch vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass wir uns da in einer Zeit nach dem Ersten Weltkrieg befinden, als es in Deutschland alles andere als rosig aussah.
Ja, und gemeint sind damit Revolution, harte Bedingungen des Versailler Friedensvertrags, Ruhrkampf, Hyperinflation, politischer Extremismus und Separatismus. Das Rheinland ist besetzt durch die Siegermacht Frankreich. Und mit dem Rheinland ist gemeint das gesamte Gebiet links des Stroms, also auch Düsseldorf, Köln, Aachen, Saarbrücken und Trier. Ja, und da finden dann die Jahrtausendfeiern statt. Theater, Gewerbe, Politik mit einschließend und in Trier. Bei uns ist ein Höhepunkt dieser Feiern ein besonderes Theaterstück, nämlich das Stück Der Kurfürst, welches 10.000 Besucher damals in die Kaiserthermen gezogen hat.
Und was die da gespielt haben und was es mit dieser Jahrtausendfeier auf sich hat, das kann uns Julia Hans-Josten erklären. Sie ist nicht nur eine unserer Kolleginnen, sondern auch angehende Historikerin, studiert an der Universität Trier und hat sich als solche intensiv mit dieser Zeit und den dazu verfügbaren Quellen auseinandergesetzt. Hallo.
Hallo.
Ja, hallo, vielen Dank, dass du hier bist.
Ja, danke schön für die Einladung. Ja.
Wir haben bei uns auch noch einen weiteren Gast bei uns zu Besuch, unser Kollege Alexander Schumitz.
Grüß euch, hallo, danke für die Einladung.
Ja, freut uns auch, du warst ja auch schon mehrmals bei uns dabei. Ja, und diese Jahrtausendfeier, du hast darüber groß recherchiert, du hast einen Aufsatz geliefert für das Kurtrierische Jahrbuch, das ist eine Sammlung wissenschaftlicher Aufsätze hier in Trier, hast einen Vortrag dazu gehalten. Diese Jahrtausendfeier, was ist denn da eigentlich gefeiert worden?
Ja, das ist eine gute und berechtigte Frage. Und zwar feierte man damals ein 1000-jähriges Jubiläum, also rückführend auf das Jahr 925, in dem König Heinrich I. Lotharingien eroberte und damit einen Grenzraum zwischen, wenn man sich das heute geografisch vorstellen würde, Frankreich und Deutschland in sein ostfränkisch-deutsches Reich hineinbrachte, dadurch seine Herrschaft sicherte und natürlich eine sehr stark romanisch geprägte Region natürlich auch an sein Reich angliederte.
Ja, und dieses Lotharingien, das reichte ja von etwa der heutigen Niederlande, dann quer einmal runterlaufend über dem, was wir heute als Luxemburg kennen, das Rheinland, runter bis in die Schweiz. Und das trennte quasi damals diesen Westen und diesen Osten dieses damaligen fränkischen Reiches. Wir sind ja im tiefsten Mittelalter. Ist das dann schon Deutschland und Frankreich damals?
Nein, also diese geografische Einordnung dient wirklich nur der Orientierung. Also Deutschland existierte ja bis dato nicht, Frankreich auch nicht. Aber man konnte natürlich diese kulturellen Tendenzen ausmachen. Also gerade zwischen Ostfränkischem, Mittelfränkischem Reich, rechts vom Rhein, links vom Rhein. Aber Deutschland und Frankreich war es auf gar keinen Fall.
Das heißt, wenn die damals also dann, oder wenn die vor 100 Jahren gesagt haben, wir feiern 1000 Jahre Zugehörigkeit Lotharingiens, damit auch des Rheinlandes, zu Deutschland, dann stimmt das so streng genommen eigentlich nicht ganz.
Und das ist ja auch der interessante Knackpunkt. Man hat eigentlich diese ganzen Jahrtausendfeiern auf ein Datum zurückgeführt, was eigentlich willkürlich gewählt wurde. Schon 1923 wurde angedacht, die 1000-Jahr-Feiern zu begehen, mit irgendeinem Gründungsdatum, was halt 923 beschlossen wurde. Und Knackpunkt, würde ich sagen, ist wirklich diese Eingliederung, also diese romanisch geprägte Region in das ostfränkisch-deutsche Reich. Also dass man gesagt, wir nehmen uns halt diese romanisch. Und das hat man dann 1925 halt mit Französisch gleichgesetzt. Und deswegen halt die Verbindung.
Spannend in dem Kontext ist ja, wenn man sagt, das Jahr 923 fällt ja zusammen mit der Ruhrbesetzung und war sozusagen eigentlich eine rheinländisch-preußische Antwort auf den Anschluss der Franzosen des Ruhrgebiets an Frankreich. Und insofern war das sozusagen, ich sag mal, auch wahrscheinlich so ein bisschen eine politische Retourkutsche, oder?
Könnte man so auf den Punkt bringen.
Aber das heißt, im Prinzip ist das Datum für diese Jahrtausendfeier so ein bisschen willkürlich gewählt.
Ja. Auf jeden Fall. Also es gab durchaus Historiker, die wie gesagt 1923 besonders in Köln schon das Jubiläum feiern wollten. Und dann haben halt eben Historiker wie Paul Wenske, Wilhelm Levison sich für das Jahr 925 stark gemacht. Ich kann es aus ästhetischen Gründen verstehen, weil 1925 hört sich besser an als 1923. Aber es war wirklich eine willkürliche und auch politisch-propagandistische Entscheidung.
Und 1925, da sind wir ja gerade 7 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges.
Ja.
Was ist das für eine Zeit damals in Deutschland und auch in Trier?
Eine spannende Zeit, keine rosige Zeit. Also wir müssen uns ja vor Augen halten, wir befinden uns im Rheinland. Das Rheinland ist von Frankreich besetzt. Trier ganz im Westen als ja, ultramontane Stadt, würde ich fast sagen, religiös geprägt. Und natürlich war die Identität vieler Menschen total erschüttert. Also diese Abkapselung vom Rest der Weimarer Republik, die machte sich deutlich im alltäglichen Leben, im Umgang mit der Militärkommandantur, die natürlich in Trier besonders stark in das alltägliche Leben mit eingriff. Also Presse, Militär, Kulturveranstaltungen. Eigentlich war das französische Militär überall präsent, was in Trier tatsächlich nicht dazu geführt hat, dass sich diese regionale Identität irgendwie hat ausbremsen lassen oder die Entwicklung dieser Identität. Denn Trier ist ja heute immer noch stark katholisch geprägt, war damals auch so mit einer sehr großen Unterstützung der Zentrumspartei. Das heißt, das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal dieser Stadt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass die Zeit gerade durch Krisenjahre wie 1923 politisch erschüttert war, sozial erschüttert war, wirtschaftlich erschüttert war und dieser Nationalgedanke sich natürlich über weite Kreise hinweggezogen hat. Dann separatistische Strömungen, die sich dann stark gemacht haben für eine eigene und autonome Rheinprovinz. Man könnte sagen, es war von, egal von welcher Ecke man es betrachtet, durch alle Bevölkerungsschichten oder auch durch alle geografischen Schichten eine sehr rumorende und spannende Zeit.
Ein Blick in die Presselandschaft damals zeigt ja auch auf, wie teilweise national betont ja auch die damaligen Medienvertreter da auch geschrieben haben. Ne? Also von wegen, wir sind Teil von Deutschland, ja. Und Separatismus ist böse und überhaupt und alles. Und dann kommt halt eben diese Jahrtausendfeier damit rein.
Die 1000-Jahr-Feier war natürlich auch eine Riesensache. Warum war es gerade politisch so wichtig, das an die große Glocke zu hängen?
Damit es gesehen wurde. Also hier muss man aber ein bisschen differenzieren. Natürlich wollte man sichtbar sein. Die Jahrtausendfeier war auf jeden Fall ein Mittel der deutschen Propaganda, die ja auch als Stichwort in der Geschichtswissenschaft so benannt wird. Nur man hat sich ja ganz bewusst dagegen entschieden, eine große zentrale Feier beispielsweise in Berlin auszurichten, einfach weil halt die politische Lage so unsicher war. Also besonders unter Gustav Stresemanns außenpolitischer Strategie, der ja diese Rheinlandbesatzung, also das Gebiet, in dem wir uns befinden, durch diplomatische Entspannung überwinden wollte und nicht durch Konfrontation. Das heißt, auf der einen Seite natürlich, man wollte dieses Jubiläum groß feiern, hat sich dann aber wirklich für die Organisation kleinerer, dezentraler Feiern entschieden und dann halt auf die ganzen Städte, aber nicht nur Großstädte, Bitburg beispielsweise hat die Jahrtausendfeier auch gefeiert. Im Siebengebirge, kleine Ortschaften haben sich daran beteiligt, um dann halt so eine Art subtile deutsche Propaganda durchzuführen, ohne dass Frankreich sich jetzt vor den Kopf gestoßen gefühlt hat.
Ja, und in Trier gab es ja entsprechende auch Veranstaltungen. Es gab einen Sangeswettbewerb, es gab eine große Gewerbeschau. Darüber hatten wir auch in einer früheren Folge von unserem Podcast auch mal erzählt. Aber Höhepunkt war tatsächlich vielmehr ein Theaterstück. Um was geht's denn da eigentlich?
Ja, also prinzipiell greift der Schriftsteller Leo Weißmantel hier auf eine historische Episode zurück, die er dann literarisch entfremdet. Also im Zentrum steht Kurfürst Balduin von Luxemburg, Erzbischof von Trier, der von Lauretta von der Starkenburg, einer Herrscherin hier an der Mosel, gefangen genommen wurde. Na gut, die beiden haben sich eben gestritten, und zwar um einen Wachturm oberhalb der Mosel. Und diese Gefangennahme und der erzwungene Friedensvertrag am Ende geben halt Stoff für diese ganzen, ja, konflikthaltigen, dramatischen Inszenierungen. Und man könnte sagen, das ist so dieses Überthema. Und das hat Weißmantel dann in seinem Stück selber auf mehrere Szenen verlagert.
Aber Kurfürst Balduin war ja nun eigentlich ein paar hundert Jahre später. Ja. Wieso hat man ausgerechnet auf ihn zurückgegriffen?
Ganz einfache Antwort, Trier hatte sonst niemanden. Also,
Wow, 950, überlegen wir mal kurz, wer könnte da in Frage kommen? Stimmt, man bräuchte in der Tat so eine herausragende Persönlichkeit.
Genau, ne? Und nach der hat man natürlich gesucht und dann hat sich Gottfried Kentenich, der Leiter der Stadtbibliothek damals, gemeinsam mit Emil Krüger, dem Direktor des Provinzialmuseums, also des Landesmuseums, bewusst für Kurfürst Balduin als historische Leitfigur entschieden. Kentenich natürlich ein großer Kenner der Trierer Stadtgeschichte. Also man muss nur sein 1000-seitiges Werk gelesen haben, dann weiß man das. Und Kurfürst Balduin galt damals als Königsmacher par excellence. Also irgendwie schon so als Staatenjurist, als Identitätsrückbindung für religiöse oder katholische Menschen. Er war einfach eine politische Größe in Trier und hat dann halt eben diese historische Bedeutung Triers ausgestrahlt, und zwar ins ganze Rheinland. Also man hat diese Figur genutzt, weil er halt eben auch beispielsweise in Köln oder in Saarbrücken oder in Aachen meinetwegen bekannt dafür war, eine Trierer Persönlichkeit gewesen zu sein.
Ich meine, er war ja auch der Bruder, also vor 700 Jahren der jüngere Bruder des damaligen Kaisers gewesen, Heinrich von Luxemburg. Der hat quasi im Hintergrund quasi intrigiert und Politik gemacht. Er hat quasi den Trierer Kurstadt geschaffen, mit Trier als Hauptresidenz an der Mosel entlang. Also der war alles andere als unbedeutend.
Nee, also er kann als Gründungsperson gesehen werden.
Das Ganze war dann ja auch eine Riesenproduktion. Das Theaterstück selber wurde in den Trierer Kaiserthermen aufgeführt, was heute ja undenkbar wäre, ist ja UNESCO-Weltkulturerbe. Aber damals hat man gesagt, ja, wir machen da jetzt eine Bühne draus. Wir haben im Kurtrierischen Jahrbuch auch ein paar Fotos davon und es sieht wirklich eindrucksvoll aus, wie wirklich Dutzende Schauspieler in Roben unter dem großen Bogen der Kaiserthermen stehen. Warum hat man da gerade die Kaiserthermen ausgewählt?
Die Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten, weil Trier hatte ja ein Stadttheater. Man wollte dieses große Ereignis natürlich so bedeutend und groß wie möglich gestalten. Und deswegen hat man sich ja auch im Zuge der veränderten Theaterlandschaft immer mehr Richtung Festspiel oder anders Festspiel dran genähert. Und Festspiele werden halt traditionsmäßig im Freien aufgeführt. Und die Kaiserthermen haben halt dafür einfach eine gute Kulisse geboten. Also erstmal viel Platz für die Bühne an sich, aber dann auch viel Platz für den Zuschauerraum. Also das darf man jetzt nicht außer Acht lassen. Ich hätte das natürlich auch irgendwie auf dem Hauptmarkt oder so zeigen können. Aber erstens hätte man dann diese antiken Mauern nicht als historische Referenz gehabt. Und zweitens, es wäre einfach nicht diese historische und in meinem Aufsatz nenne ich das oft tiefhistorische Bedeutung. Die hätte man nicht erlangen können, ohne dass man so eine historische, ja fast Gedenkstätte als Kulisse benutzt. Ich würde sagen, es hat sich einfach angeboten. Es war natürlich eine sehr große Herausforderung aus konstruktionstechnischen Gründen. Man hat beispielsweise einen Bühnenbaubetrieb aus Bonn-Bad Godesberg gebeten, die Bühne mit aufzubauen. Und was auch ganz wichtig war, die Bühne war drei gestaffelt, also hintereinander aufgesetzte Podeste. Das war halt eben auch in den Kaiserthermen gut möglich.
Das klingt so ein bisschen, als ob sie da auch Platz gebraucht haben. Haben die da einfach dann Teile der Kaiserthermen abgetragen?
Nee, also man hat sich wirklich bemüht, die Kaiserthermen als Ort so zu erhalten, wie sie waren. Aus denkmalpflegerischen Gründen wäre das auch damals gar nicht gegangen. Also es gab kein Denkmalamt in dem Sinne, dass sie jetzt wirklich gesagt hat, nee, das geht nicht. Aber gerade Emil Krüger als Direktor des Provinzialmuseums, die ja stark auf Antike fokussiert waren, die hätten das gar nicht gutheißen können. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, die Bühne einfach anzubauen. Also man hat dann die alten historischen Gemäuer als Vorbild genommen, um dann halt neue daran zu setzen. Und auf den Bildern wird das, glaube ich, ganz gut deutlich. Den Unterschied sieht man fast gar nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, wo hört die antike Substanz auf und wo fängt die neu angebrachte an.
Wir kommen da gleich drauf zurück, was eigentlich in diesem Theaterstück gespielt wurde. Das sei vorab verraten, ist aus heutiger Sicht nicht mehr so ganz leicht zu lesen, wenn man das Theaterskript sich mal anschaut. Aber damals waren die Leute offenbar ja begeistert. Es ist ja über mehrere Wochen aufgeführt worden.
Genau.
Du hast ja auch etliche Presseberichte ausgewertet und wenn man die sich mal so anschaut und durchliest, da klingt eigentlich immer so ein positiver Tenor damals raus. Kritik hat es nicht wirklich gegeben, oder?
Gut, hier muss man dazu sagen, diese Presseberichte spiegeln ja nur die Meinung von Journalisten wider oder von Menschen, die Zugang zu dieser Presseöffentlichkeit hatten. Also wie jetzt wirklich das in Anführungszeichen gemeine Volk diese Aufführung aufgenommen hat, das kann ich nicht sagen. Also da gibt es keine Belege für. Aber generell gab es wenig Kritik. Also insbesondere deswegen, man kann sagen, es war eine kulturelle Großveranstaltung. In Trier gab es so etwas nicht oft. Und wenn jetzt plötzlich jemand kommt und sagt, ja, wir haben hier eine riesige Freilichtbühne, es kommt ein berühmter Schriftsteller, ein berühmter Schauspieler, dann werden die Leute davon gepackt, unabhängig davon, ob sie das vielleicht gut oder nicht gut finden. Und auch anhand der Bilder kann man sich vorstellen, dass das schon monumental war. Also die Presseberichte beleuchten eigentlich nur positive Meinungen, Rezensionen. Hier muss man aber auch dazu sagen, es wurde weniger über die Aufführung oder den Inhalt an sich berichtet, sondern wirklich viel mehr über die Freilichtbühne, also das heißt, über Massenpublikums.
Heißt, die Leute sind erschlagen worden sozusagen. Muss ja bombastisch dann gewesen sein.
Ja, besonders weil die Aufführung ja 5 Stunden lang war. Also die waren wahrscheinlich inhaltlich, dann kulissenmäßig auch, ich will nicht sagen überfordert, aber ob man da wirklich so mitgekommen ist, weiß ich nicht.
Man muss ja auch bedenken, dass das in der Zeit war, wo es noch gar kein Fernsehen gab. Ja. Also heutzutage haben wir ja Netflix und alles on demand, aber damals so riesige Festspiele, das war ja auch was ganz, ganz Besonderes an der Stelle. Betraut mit der ganzen Sache wurde damals der Autor Leo Weißmantel. Wer war das?
Ein Schriftsteller, der nicht aus der Moselregion stammte, sondern ein fränkischer Heimatdichter, möchte man sagen. Ich finde den Begriff problematisch, weil es immer so abwertend klingt, aber er war doch einer der wichtigsten Literaten der deutschen Erzählliteratur im frühen 20. Jahrhundert. Also der wurde 1888 im Spessart geboren und ist dort erstmal in diesem ländlichen, sehr, sehr traditionell geprägten katholischen Milieu aufgewachsen, auf dem Dorf, würde man sagen, hat sich dann aber ja schnell für so pädagogische, literarische Themen begeistern können, hat dann zunächst Zahnmedizin studiert, das aber abgebrochen und hat sich viel mehr der Geografie gewidmet, wo er dann auch seine Doktorarbeit drin geschrieben hat und ist dann darüber zu einer kulturalistischen, pädagogischen Idee gekommen, dass man ja Bildung an sich durch Literatur vermitteln könnte. Und aus diesem Grund hat er dann die Schule der Volksschaft oder die Volksschaftsschule gegründet. Er war ein Vermittler, ein Pädagoge, der Dinge wie Literatur oder auch Theater, Zeitungen eigentlich als Medien oder als Mittel seines Bildungsauftrags gesehen hat. Zwischenzeitlich hat er beispielsweise von 1924 bis 1929 einen Ausflug in die Politik gemacht, in dem er im Bayerischen Landtag auch eben für solche Bildungsfragen zuständig war. Und das spiegelt sich ja auch stark in seinem Festspiel oder in seiner Arbeit am Festspiel wieder. Zur Zeit des Nationalsozialismus sah es dann nicht mehr so rosig aus. Durch seine sehr stark katholische Prägung, die den Nationalsozialisten gerade in der Kulturpolitik ein Dorn im Auge war, wurden seine Bücher verboten. Die Schule der Volksschaft wurde dicht gemacht. Und er hat sich erstmal aus diesem literarischen Schaffen, aus seinem eigentlichen Werdegang zurückgezogen. Und nachdem dann die Amerikaner die Militärbesatzung übernommen haben, wurde er tatsächlich wieder politisch eingesetzt. Also er war wieder im Landtag tätig und hat sich dann wieder dem Schreiben gewidmet.
Er hat ja auch damals im Vorfeld der Aufführung ja auch wirklich auch den Trierern versucht zu erklären, was es mit diesem Theaterstück auf sich hat. Ich habe gesehen, auch bei uns im Trierischen Volksfreund hat er 1925 aus heutiger Sicht ellenlange Beiträge geliefert, eng bedruckt, um was es halt eben beim Kurfürst geht und dem Rheinischen Festspiel. Und die Sprache ist natürlich entsprechend der 20er Jahre geprägt. Also Theater soll, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, irgendwie soll jede Dichtung bluten. Und es ist ganz gewiss, dass der, der einen Werke schafft, gerne Blut liebe, also aber unter dem Kontext der 20er Jahre zu betrachten.
Auf jeden Fall. Also ich habe ja schon angedeutet, dass er wirklich vermitteln wollte und nicht unterhalten wollte. Und gut, vielleicht kann man sagen, dass er sich dadurch ein bisschen über die Trierer Bevölkerung nicht lustig gemacht hat, aber sich doch irgendwo für was Besseres hielt, weil er sich dachte, ja, jetzt schreibe ich schon dieses Festspiel, habe mich intensiv mit diesem historischen Stoff auseinandergesetzt. Jetzt will ich auch, dass die Menschen mein Theaterstück verstehen. Also er ist jetzt nicht davon ausgegangen, dass die Leute einfach in die Kaiserthermen strömen, sich das Stück ansehen und dann wirklich den Kern seiner Arbeit erfassen können. Gleichzeitig unterstreicht das aber auch irgendwie seinen Willen oder seinen Wunsch, dieses Thema und dieses Festspiel, was ja als Trierer Heimatspiel auch teilweise in Presseartikeln benannt wird, auf ein höheres und auch überregionales Niveau zu heben. Also ihm war bewusst, okay, ich schreibe jetzt für eine vielleicht eher am Rand liegende, provinziellere Stadt ein Festspiel, aber dabei soll es ja nicht bleiben. Also er wollte halt diese überregionale Resonanz erreichen. Auf der anderen Seite spricht es irgendwie auch für ihn, dass er sich irgendwie die Mühe gemacht hat im Vorfeld, wo er ja eigentlich noch teilweise an der Modifizierung seines Werks saß, diese ganzen Artikel geschrieben hat.
Und er hat ja auch für dieses Stück, beziehungsweise die Intendanten, die das dann umgesetzt haben, die haben ja auch nicht dann irgendwelche Laienschauspieler genommen, sondern da sind ja auch hochkarätige Bühnenschauspieler nach Trier gekommen.
Ja, also es war so eine Art Mischung. Dadurch, dass halt so viele Figuren auftraten, musste man für den Großteil auf Laienschauspieler zurückgreifen, die dann aber meist chorisch auftraten, wenig Text hatten, eher so Statistenrollen übernahmen. Die professionellen oder die wichtigen Rollen wurden dann von dem Trierer Stadttheaterensemble übernommen. Da sind im Programmheft auch die ganzen Namen aufgelistet. Also das kann man dort nachlesen. Die habe ich jetzt nicht im Kopf. Ein hochkarätiger Schauspieler wurde angeworben, und zwar Theodor Becker aus Dresden, extra halt für die Rolle des Kurfürsten, weil er halt in Trier auch kein Unbekannter war. Also ich glaube vor 4 oder 5 Jahren, also 1920 oder so, ist er schon mal aufgetreten in der Rolle des Othello. Und deswegen lag es dann nahe, so einen damals wohl sehr ausdrucksstarken und szenisch gut einsetzbaren Schauspieler zu wählen.
Ich habe auch gesehen in einer Rezension damals bei der Volkswach, eine damalige Zeitung der Sozialdemokraten in Trier, die es heute nicht mehr gibt. Da heißt es dann auch über den Theo Becker, der in diesem akustisch wohl angelegten Bau den Kaiserterm sprachlich Gewaltiges gegeben habe. Also er muss da wohl offenbar ja auch dann die Zuschauer beeindruckt haben.
Also in vielen Presserezensionen findet man dann auch Kommentare zu seiner sehr tragenden Stimme, die man ja natürlich gebraucht hat. Weil auf der einen Seite hat man dann versucht, diese antiken Mauern mit moderner Bühnentechnik zu verbinden, aber es gab keine Mikros. Also er muss wirklich laut gesprochen haben und er hat ja auch den meisten Text gehabt und stand eigentlich permanent im Mittelpunkt.
Ja, ich habe übrigens gelesen, dass dieser Theo Becker später dann unter den Nazis weitergewirkt hat. Er war sogar Anhänger der Nationalsozialisten, Hat also weiterhin Karriere gemacht in Deutschland, ist nicht ins Exil gegangen, hatte aber eine Tochter gehabt, die später auch in der Schweiz dann Karriere gemacht hat als Schauspielerin.
Ja.
Aber das ist dann nach Trier gewesen.
Genau, und das ist vielleicht auch ganz interessant, weil man hat natürlich versucht, Schauspieler zu finden, die auch diesen nationalen Gedanken, also damals noch nicht nationalistisch, man darf auch Leo Weißmantel jetzt keine nationalistischen Intentionen anhängen, aber es war besonders dem Intendanten Helmut Götze wichtig, dass man eben auch tragende Schauspieler, die dieses Image eines nationalen Schauspielers nach außen hin tragen. Und dann war es sofort klar, ja gut, wir haben hier Theodor Becker, der sehr national geprägt ist und der einfach das verkörperte, was auch Balduin verkörpern sollte. Also es war irgendwie typbesetzt.
Ja, und lieber Alexander, wir haben zwei Alexanders hier. Ich habe auch mal geguckt, Julia hat dankenswerterweise das Skript zur Verfügung gestellt von dem Kurfürsten. Und da würden wir gerne mal was vortragen, damit man so eine Ahnung bekommt, wie das damals 1925 gewirkt haben könnte. Wir kriegen das mit Sicherheit alle hin, spontan. Bist du dabei?
Natürlich.
Super. Dann hätten wir hier ein paar Rollen zu verteilen. Einmal die des Kurfürsten, die ist dann nur sprachlich kurz, aber die muss dann natürlich dann betont werden. Dann haben wir den Archidiakon und wir haben noch einen Gefangenen, der auch noch was von sich gibt. Freiwillige vor.
Dann nehme ich den Kurfürsten.
Den Kurfürsten, okay. Wer mag weiter? Den Gefangenen?
Dann würde ich den Archidiakon übernehmen. Wenn Gut. Das für dich recht ist.
Gut, ja, dann probiert es mal. Das ist Kapitel 7, der Blutbann. Das ganze Stück war in 5 Kapitel unterteilt, was halt teilweise halt eben auf der Starkenburg spielt. In diesem Fall aber sind wir, ich glaube, im vorderen Bereich eher noch angesiedelt, ja. Vor der Gefangennahme.
Genau.
Der Herr Kurfürst ist die Stufen emporgegangen zur Gerichtshalle. Nun sitzt er auf dem Richterstuhl, das Richterbuch über seinen Knien. Er ist sinnenverloren. Der Archidiakon tritt zu ihm.
Herre, eures Amtes will ich euch gemahnen, gar mancher dunklen Schlacht, der in die Tiefe der Erde zu versinken, bis an das Tor der Hölle hinzuzustoßen scheint. Führt jählings, Herre, in einem Frühlingsgarten. Des Wunders sollt ihr euch gewisse sein.
Der Herr Kurfürst blickt da misstrauisch auf, schier wird er hart.
Der Weg führt in den Bluthof.
Der Archidiakon weicht zurück.
Herre.
Der Herr Kurfürst lässt sich das Zepter reichen und die Bischofsmütze aufs Haupt setzen. Er erhebt sich. Der erste Gefangene wird in Ketten herbeigeführt. Der Herr Kurfürst reicht dem Archidiakon Zepter und Schwert zurück. Er eilt auf den Gefangenen zu, ihn zu umarmen.
Mein Bruder.
Der Gefangene hebt ihr den Blick.
Seit ich Ewen liebe, habe ich nicht Bruder mehr, noch Vater, noch Mutter, noch Kind. Wer in Gott eingeht, hat keine Götzen mehr.
Vielen Dank. Und das Ganze ging jetzt also 5 Stunden lang.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, weil das aus den Quellen nicht so herauszulesen war. Also ich glaube, eine Pause war angedacht. Eine einzige innerhalb eines 5-stündigen Stückes. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Menschen am Ende noch gewusst haben, was in der ersten Szene passiert ist.
Aber es gab doch mit Sicherheit Speis und Trank damals in den Kaiserthermen.
Es gab eine Ausschankstätte mit Limonade. Also das ist in Ausschussprotokollen so verzeichnet. Beim Thema Alkohol war man sich nicht einig. Also ob es einen Weinausschank gab, weiß ich nicht. Wäre wünschenswert gewesen. Also.
Und von was genau handelte das Stück? Also was war da der Plot?
Der Plot war eigentlich, dass, wie ich schon am Anfang versucht habe zu erklären, diese Lauretta den Wachturm an der Mosel haben wollte. Und Balduin wollte ihn nicht hergeben. Und daraufhin wurde der mächtige Kurfürst von dieser, vielleicht auch mächtigen, aber halt von einer Frau gefangen genommen. Und um halt diesen erzwungenen Friedensvertrag am Ende zu unterschreiben, musste er seinen Bruder opfern, in dem Sinne, dass er ihn der Lauretta überlassen hat, zur Verfügung gestellt hat. Inwiefern, weiß ich nicht. Und das ist eigentlich der ganze Plot. Also Es gibt wenig Inhalt, es gibt viel Text, viele szenische Darstellungen. Aber man könnte, wenn man jetzt so eine inhaltliche Folge-Kontinuität aufbauen wollte, gar nicht sagen, wo hört das eine auf, wo fängt das andere an.
Gab es denn eigentlich Honorare für den Theo Becker und den Leo Weißmantel? Ist dazu was bekannt?
Theodor Becker weiß ich nicht. Also der wurde dann wahrscheinlich vom Trierer Stadttheater finanziert. Weißmantel bekam im Vorfeld schon, bevor das Stück angefangen wurde zu schreiben, 3000 Reichsmark. Sein Vertrag sah es dann vor, so eine gestaffelte Bezahlung anzugehen. Also er hat dann immer die Kapitel nach und nach geliefert, damit halt das Stadttheater schon mal anfangen konnte zu proben oder das Ensemble des Stadttheaters. Und er sollte auch einen Anteil an den Bruttoeinnahmen bekommen. Wie viel genau, weiß ich nicht, aber es waren dann um die zwischen 3000 und 5000 Reichsmark. Wenig, wenn man bedenkt, dass das ganze Heimatspiel insgesamt ungefähr 60.000 Reichsmark unabhängig von der Bühne, also wirklich nur für Schauspieler, Theater, Inszenierungen gekostet hat und man am Ende tatsächlich einen Verlust von 28.500 Reichsmark gemacht hat.
Das 1925, wo die Stadt eh so klamm war.
Ja, und vor allem einen großen Kredit für die gesamten Feiern aufgenommen hat.
Aber hat das Ganze denn auch was gebracht? Haben sich die Rheinländer nach diesen Festspielen dann auch ja, ihrer Heimat zugehöriger gefühlt oder dieses Rheinland-Denken, wurde das gefestigt?
Sagen wir mal so, wenn man sich das außenpolitisch ansieht, dann kam es ja 1930 wirklich zur Überwindung der französischen Rheinlandbesatzung. Also die Franzosen sind abgezogen. Ob die sich wirklich von diesen Feiern haben beeindrucken lassen, weiß ich nicht. Also die Reaktion war sehr verhalten und da gibt es wenige Stimmen zu. Regional, denke ich, hat es zeitweise etwas gebracht. Also in Trier war man sowieso immer schon stolz auf sein Städtchen, auf sein Provinzstädtchen, auf die regionale Kultur und Identität. Man muss sagen, dass der Nachhall für den Aufwand vielleicht nicht in einem korrekten Verhältnis stand.
Aber immerhin ist es umgesetzt worden. Ja, und diese Freilichtbühne, die ja eine große Konstruktion dargestellt hat, die hat man dann anschließend dann verrotten lassen, oder?
Nee, die war eigentlich, wie du schon gesagt hast, als langfristige Investition gedacht. Vor allem, weil halt zu Anfang auch keine denkmalpflegerischen Bedenken geäußert wurden, weder vom Kultusministerium noch von den hiesigen Museen. Nachdem das Stück dann aber wirklich gut lief und man auch dachte, 1926 die Aufführung der Passionsspiele dort aufführen zu können, hat das Kultusministerium tatsächlich den Rückbau eingefordert. Und dadurch ist dann noch einmal eine Kontroverse durch die Trierer Bevölkerung gegangen, ja, sagen wir mal, so einen historischen Ort kulturell bewahren oder doch lieber beleben oder auch als theatralen Möglichkeitsraum verstehen. Man hat sich dann für so eine Art Kompromiss entschlossen und nach der Spielzeit 25/26 alle temporären Anbauten abgebaut und erstmal nach Trier West verlegt, wo die Bühne dann nochmal aufgebaut werden sollte, was nicht passiert ist. Oder jedenfalls nicht in diesem großen Stile.
Und damit war sie dann Teil der Geschichte und perdu sozusagen.
Genau.
Und ist das Stück nochmal über die Trierer Bühne gegangen oder ist es danach 100 Jahre eingemottet worden?
Könnte man so sagen. Also Leo Weißmantel ist nicht ganz von der Bildfläche verloren gegangen oder verschwunden. 1927 hat der Intendant Helmut Götze ein weiteres Festspielereignis geplant, aber in dem Theater selbst und dann halt auch auf umliegenden, deutlich kleineren Bühnen. Und dort ist Weißmantel dann nochmal präsent geworden, aber mit seinem Drama Leonardo da Vinci. Der Kurfürst selber wurde nicht mehr aufgeführt, obwohl 1925, kurz nach der Uraufführung, viele Städte Interesse bekundet haben. Also die Rechte praktisch oder die Urheberrechte an der Uraufführung zu bekommen. Ich meine auch, dass es ein- oder zweimal in München aufgeführt wurde. Aber da es ja wirklich dieses rheinische Festspiel zum Anlass der Jahrtausendfeiern war, kann man nicht sagen, dass es danach wirklich oft aufgeführt wurde.
Du hast dich ja intensiv ja mit diesem Stück beschäftigt. Wärest du Intendantin heute, würdest du das Stück heute nochmals aufführen?
Nein, ganz klar nein.
Warum nicht?
Also sagen wir mal so, wenn man sich die Bilder ja ansieht, es war monumental, es war groß und mich hat das beeindruckt. Aber der Inhalt an sich ist meiner Meinung nach nicht wirklich aussagekräftig. Leo Weißmantel spielt sehr viel mit Worten. Dann ist natürlich die Sprache Kind ihrer Zeit, könnte man heute nicht mehr so auf die Bühne bringen. Ich könnte mir eventuell vorstellen, das in so einer Art modernen Inszenierung irgendwie nochmal zu adaptieren oder ein bisschen anders darzustellen und auf jeden Fall zu kürzen. Also 5 Stunden, das würde ich keinem antun wollen. Aber generell ist auch dieser Nationalgedanke, der da mitschwingt und einfach die literarische Qualität nicht mehr zeitgemäß.
Ein Theaterstück vor 100 Jahren zieht tausende Menschen damals in die Trierer Kaiserthermen. Wir haben uns darüber unterhalten mit Julia Hans-Josten, die darüber ausgiebig recherchiert hat. Vielen Dank, Julia, dass du hier warst.
Ich danke euch.
Ja, und mehr zum Theaterstück, den 1000-Jahr-Feiern und auch der Geschichte zwischen Balduin und Loretta findet ihr auf volksfreund.de/porter. Wie immer könnt ihr uns auch gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.